Domradio Menschen.
Endlich suchte er nur ein Zimmer in Bonn. Und weil das so schwer war, eines zu finden, wie das ja immer schwer ist, in Bonn ein Zimmer zum Studieren zu finden, fragte Markus Högen einfach mal im Priesterseminar. Man hatte ihm nämlich gesagt, da könnte er eine Chance haben. Im Priesterseminar aber glaubten sie, Markus Högen wolle Priester werden, was er schließlich auch wurde. Die Geschichte hierzu, die erzählen wir jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Markus Högen. Ich habe eben gesagt, schaffen Sie es, Sie stehen im Stau. Sie haben es natürlich geschafft. Sie sind Priester und Pfarrvikar in Bonn. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Im Domradio die Sendung Menschen. Zu Beginn gibt es immer den Fragebogen Markus Högen. So viel wissen wir schon. Aber ansonsten bitte Alter.
58 seit einer Woche.
Seit einer Woche. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Beruf habe ich schon gesagt, katholischer Priester. Damit ist die Religion katholisch auch klar. Aber wie gerne?
Oh, sehr gerne.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall. Also ich liebe das Katholischsein.
Berufung nicht im Sinne von berufen sein zum Priester, sondern Berufung im Sinne von, wozu bin ich da auf der Welt?
Um Gottes frohe Botschaft weiterzugeben.
Von meiner Mutter habe ich
den Humor geerbt und die Fähigkeit, Dinge in Worte zu bringen und Emotionen zu empfinden und weiterzugeben. Ja,
ist mein schon mal Vater was. Hat mir
Stringenz der Gedanken, klare Willensstrukturierung, also so, dass man sich was vornimmt und das dann auch tut, Verlässlichkeit.
In der Bäckerei konnte ich?
Also war ich ja nur als kleiner Junge, konnte ich ja einfach bei meinem Vater sein, miterleben, wie Brot gebacken wird.
Dass mein Großvater unglaublich streng religiös war für mich?
Kein Hindernis, ihn zu lieben.
Dass meine Mutter konvertieren musste, um meinen Vater zu heiraten, war für mich?
Da lebte ich noch nicht.
Naja, aber sie mussten ja dann, also es ist ja ganz oft erzählt worden, das war ja Teil von ihrer Geschichte.
Also ich finde es eher schön, dass ich sozusagen zwei Konfessionen in meiner Familiengeschichte habe, dass das damals so ein Druck und Zwang war, finde ich natürlich übel, aber bin froh, dass ich das so nicht erlebt habe.
Der Umzug von der Stadt aufs Land war?
Ah, ganz schrecklich.
Auf dem katholischen Land konnte ich?
Das habe ich nicht verstanden, katholisches Land?
Auf dem katholischen Land konnte ich?
Ja, irgendwie weiß ich nicht, was Sie genau meinen.
Sie haben erzählt, dass Sie einfach ganz viel katholische Jugendarbeit entdecken konnten.
Ach so, ja, ja.
Bibliothekar wollte ich werden, um?
Auch meiner Liebe zu Büchern auch beruflichen Ausdruck zu verleihen.
Priester bin ich geworden, weil?
Das Theologiestudium mir Freude gemacht hat und ich eigentlich groß geworden bin und sozialisiert in so einem Umfeld von Gemeinde und Gemeindearbeit.
In einer Krise habe ich beinahe aufgehört zu essen, weil weiter essen bedeutet hätte?
So weitermachen wie bisher.
Meine Ausbilder haben auf meine Magersucht reagiert, indem sie mich?
Zunächst mal einfach im gleichen Kontext belassen haben und dann mir Gelegenheit gegeben haben, mich zu fangen und zu finden.
Ewald Frozheim war für mich?
Ein geliebter Lehrer.
In Israel kann ich?
Jesus sehr nahe kommen, alleine weil es die Gegend ist, in der er gelebt hat und das Umfeld sich gar nicht so furchtbar geändert hat.
Wer nach Israel reist, sollte auf jeden Fall
versuchen, in der Grabeskirche eine Zeit zu erwischen, wo es nicht so voll ist, also ganz früh morgens oder sehr spät abends, oder sich vielleicht sogar mal einschließen lassen über die Nacht. Das ist wirklich ein spirituelles Tiefenerlebnis, wie man das wenig selten bekommt.
Jerusalem ist für mich?
Na, die Stadt der Sehnsucht und auch, ja, schon auch eine Stadt der Vollendung.
In der Wüste habe ich
erfahren, wie sehr der Mensch abhängig ist von so ganz einfachen Dingen wie zum Beispiel Wasser.
Aus einer längeren Zeit in Peru, die schon geplant war, ist nie was geworden, weil?
Ja, weil dann viele, viele Dinge hier in Deutschland dagegen sprachen und weil die Bistumsleitung dann nicht mehr das für so notwendig gehalten hat und dann hat sich dieser Plan zerschlagen.
Wenn ich lese?
Dann tauche ich in eine andere Welt.
Ohne die Bibel?
Ja, wäre mein Leben ziemlich armselig.
Jugendliche lassen sich heute ansprechen, wenn?
Man ehrlich ist.
Ich mache gerne Jugendarbeit, weil?
Ja, weil es so ehrlich ist, weil es klar ist, ohne Schnörkel, direkt.
Ich habe gut gepredigt, wenn?
Wenn ich in den Augen der Leute merke, dass so ein Faden entstanden ist, also dass ein Verständnis rübergekommen ist, was ich meine. Ja.
Wenn ich wüsste, das heute hier ist der letzte Tag meines Lebens und er ist schon angebrochen, dann
würde ich nochmal Eis essen gehen.
Der Tod ist?
Ein Tor.
Gott ist?
Unfassbar.
Viel Stoff für diese 2 Stunden. Domradio, die Sendung Menschen und heute ist unser Gast Markus Höing. Er ist Priester und arbeitet als Pfarrvikar in Bonn in einer Gemeinde. Markus Höing, das klingt ja irgendwie asiatisch.
Ist es aber nicht, sondern ganz westfälisch. Also meine Vorfahren kommen aus Rasfeld in Westfalen und da ist auch das Y in den in Westfalen sehr gebräuchlichen H-Ö-I-N-G-Namen gerutscht. Meiner wird mit Y geschrieben. Das Schöne ist, dass das nicht so viele in Deutschland sind. Die sind, soweit ich das weiß, dann über verschiedene Zweige alle mit mir verwandt. Der Nachteil ist, dass man es immer buchstabieren muss und allen Leuten erklären muss, nein, das heißt Höing und nicht, na, ich will die ganzen Verballhornungen jetzt gar nicht nennen.
Also es hört sich nicht nur asiatisch an, sondern es ist, es sieht ja auch so aus durch dieses Ö-Y. Man denkt, es ist ein ausländischer Name. Und ich hatte letztens einen Menschen zu Gast, der polnischer Herkunft war, aber das hörte man nicht in seinem Namen und er war sehr glücklich darüber, dass man das nicht hörte. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn man so einen ausländisch klingenden Namen hat? Begegnet Ihnen das?
Da begegnen mir Leute, die das fragen, aber dann kann ich sofort entspannt sagen, nein, das ist tief westfälisch. Also.
Okay, aber jetzt nicht, es begegnet Ihnen nicht im Sinne von, ich meine, gut, Sie müssen sich nicht bewerben, aber dass es irgendwie mit Ressentiments belegt ist oder so,
nein.
Gar nicht.
In unserem Beruf ist es ja so, dass wenn man irgendwo ankommt und versetzt wird, wird man mit Pauken, Trompeten empfangen.
Dann freuen sich alle, dass es diese aussterbende Spezie noch gibt. Pfarrvikar, das klingt in meinen ungeschulten Ohren nach Kaplan oder Aushilfe oder so, aber das verstehe ich bestimmt falsch, ne?
Aushilfe bin ich nicht. Subkaplan ist jetzt gar nicht die ganz falsche Fährte. Ist ja Vikar das alte Wort für Kaplan und es ist eine Mischung. Das ist entstanden, als die großen Pfarreien gebildet worden sind oder die großen Seelsorgebereiche und es dann die Notwendigkeit gab, unter den dort arbeitenden Pfarrern einen zum leitenden Pfarrer zu machen.
Eine Hierarchie herzustellen.
Genau, der ist auch wirklich der rechtlich zuständige Pfarrer. Und die anderen sind dann auch, so wie ich, auch Pfarrer vom Titel her, brauchten aber jetzt eine Bezeichnung, die sagt, das ist kein leitender Pfarrer, sondern der arbeitet in der Seelsorge dieser Großgemeinde oder dieses Seelsorgebereichs mit. Und dann hat man den Titel Pfarrvikar aus der Versenkung geholt und jetzt ist er da. Die meisten Leute sagen Herr Pastor oder Herr Pfarrer oder Herr Höing und scheren sich nicht darum.
Finden Sie das in der Praxis schlau, wenn man unter den Verbliebenen dieser aussterbenden Spezies nochmal eine Hierarchie herstellt, obwohl sie am gleichen Ort arbeiten?
Ja, weil es ist für uns Pfarrvikare sehr entlastend, dass es einen leitenden Pfarrer gibt. Der leitende Pfarrer ist einfach der rechtlich Zuständige und Verantwortliche. Und das ist ja genau die Freiheit, die uns Pfarrvikaren quasi per Definition, per Beruf oder mit diesem Namen und Titel und diesem Arbeitsfeld geschenkt ist, dass wir wirklich 100% in der Seelsorge arbeiten können, wenig Verwaltung, wenig Organisation, wenig Repräsentation haben und dann wirklich auch seelsorgliche Akzente setzen können.
Das klingt ein bisschen unsolidarisch. Also so, als wenn man sozusagen den Job, wo alle Priester drüber stöhnen, sagen, oh, diese ganze Verwaltung und ich komme überhaupt nicht mehr zu den Menschen, den macht einer und die anderen haben irgendwie...
Ja, das ist, also ich glaube nicht, dass es unsolidarisch ist, weil man auch da einen großen Preis für bezahlt, nämlich den, dass man eben nicht der Letztverantwortliche ist. Ich war es ja viele, viele Jahre lang Und natürlich muss man sich da schon ganz schön umgewöhnen, dass man eben nicht der ist, der gefragt wird, wenn diese oder jene Entscheidung ansteht. Und wenn man da sich mal dran gewöhnt hat, ist es ja auch ein sehr angenehmes Gefühl, dass man immer der ist, der als letztes noch gefragt wird und seine Meinung dazugeben darf und auch im Letzten entscheiden kann. Und das ist jetzt als Fabrika nicht gegeben. Aber ich zahle diesen jetzt in Anführungsstrichen Preis wirklich gerne, weil die große Freiheit, die ich habe, mich in der Seelsorge zu bewegen, das sehr stark aufwiegt und weil ich einen Chef habe, mit dem ich freundschaftlich und solidarisch und ich denke auch beruflich gut verbunden bin. Und dann ist das kein Nachteil, sondern ein großer Vorteil und wir spielen uns die Bälle zu im Team. Das ist nicht in allen Teams so, ich weiß, das ist auch Rangeleien und Hierarchieprobleme da geben kann, aber habe es jetzt so nicht erlebt und bin darüber sehr glücklich und bin mit meinem Favika-Sein auch sehr zufrieden.
Also viele Ihrer Kollegen sind ja frustriert mit dieser Entwicklung der Gemeinden zu ganz großen sozialen Verbänden, aber Sie klingen jetzt ganz vergnügt, Sie klingen jetzt nicht frustriert.
Bin ich auch sehr selten und vergnügt ist schon auch trifft das Grundgefühl meines Lebens. Ja, das ist schon etwas sehr Anstrengendes in solchen Großbereichen und mit so vielen Menschen zusammen Seelsorge gestalten zu sollen. Das war, denke ich, überschaubarer und anpackbarer in kleineren Einheiten, wie ich das selber ja auch erlebt habe. Ich bin nur nicht verzweifelt über diese Größe, weil ich denke, das bietet jetzt auch schon neue Möglichkeiten und Chancen, Seelsorge zu machen und wir leben in dieser Zeit und andere Menschen haben sich das auch nicht ausgesucht, in welcher Zeit sie leben. Wir gestalten das, was ist und da bin ich super realistisch.
Was Ökumene bedeutet, haben Sie schon als Kind gelernt. Ihre Mutter kam aus einer strengen, konservativen, ostpreußischen und evangelischen Familie und sie durfte ihren katholischen Vater nicht heiraten. Hat sie aber. Und vorher gab es eine Flucht und eine etwas dramatische Konversion. Das erzählen wir aber nach den Nachrichten. Am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Gast im Studio ist Markus Höhn. Im Domradio ist am Dienstag die Menschensendung. Zu Gast ist Markus Höhn. Ihr Vater ist ein katholischer Westfale und Ihre Mutter ist eine ostpreußische evangelische Frau. Und Ihr katholischer Vater durfte Ihre evangelische Mutter nicht heiraten. Hat er aber. Vorher gab es eine kleine Flucht. Dann eine, ja, erzählen Sie. Wie kam es, dass die beiden doch geheiratet haben, obwohl es nicht vorgesehen war, jedenfalls nicht auf der katholischen Seite?
Ja, ich war ja nicht original dabei, aber so wie es die Mutter erzählt, ist es eben gelaufen, dass die Mutter zunächst mal nicht konvertieren wollte, weil es auch den Großeltern wichtig war, diesen Kontext zu behalten, gerade wenn man das Heimatland verliert. Die waren jetzt zwar nicht extrem religiös, die evangelischen Großeltern, aber doch schon so, dass es eben dazugehörte. Und dann war es schon auch bitter, als meine Mutter sich dann doch entschlossen hat zu konvertieren. Das war damals schon die Voraussetzung für eine Eheschließung. Das war ja von Kirche her sehr stark gefordert und auch von der Familie väterlicherseits. Die haben das schon sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Sonst geht's nicht. Ich habe davon sehr viel gehabt, weil ich dadurch eine Mutter hatte, die im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils ihren Konversionsunterricht gehabt hat, bei den Franziskanern in Düsseldorf, und dadurch sehr viel was von dem aufgesaugt hat und mitbekommen hat und dann auch mir mitgegeben hat oder unserer Familie mitgegeben hat, was dann hinterher ins Zweite Vatikanische Konzil hineingekommen ist. Und dadurch habe ich im Grunde durch diese Konversion sehr viel für mein eigenes religiöses Leben erfahren.
Sie haben jetzt die Flucht ein bisschen übersprungen. Also die beiden haben sich ja widersetzt. Also wenn man so sein Leben gründet auf eine eigene Entscheidung, dann trägt die in der Regel ganz gut.
Hat sie auch gut getragen. Also die beiden sind froh und glücklich gewesen bis an das Lebensende meines Vaters als gemeinsam. Nicht ohne Krisen, aber das ist ja normal. Und die haben sich schon füreinander entschieden und auch gegen Widerstände. Und das war eben auch damals sehr hart. Gerade im Dorf meines Vaters, wo der herkam, wurde das eben nicht gerne gesehen, dass eine Flüchtlingsfrau, ein Flüchtlingsmädchen, wie man es dann so nannte, ne? Jetzt hat er ein Flüchtlingsmädchen geheiratet. Das war schon, galt als nicht so super anständig. Mhm. Aber das haben die beiden durchgestanden, auch deshalb, weil sie ausgewichen sind in den Lernort von meinem Vater und meiner Mutter, nämlich Düsseldorf, sodass sie da in der Großstadt waren und sozusagen aus diesem Dorf und seinem Kontext und sicher auch dem Reden der Leute und so ein Stück Distanz gewinnen konnten.
Ihr Vater hatte es nicht so leicht, seine Familie zu ernähren. Er war Bäcker. Sie waren der älteste von drei Söhnen. Also es war ein schwieriges Pflaster, aber für sie war es als Kind in der Bäckerstube oder in der Backstube total nett.
Daran habe ich ganz wenig Erinnerungen, weil man als Kind halt durch sehr viele Umzüge geprägt ist. Da habe ich nicht so eine kontinuierliche Erinnerung, dass sich das so festsetzt. So, es gibt so ein paar kleine Bruchstücke, die stark genährt werden von Fotos, wenigen Fotos in den Alben meiner Eltern. Und da gibt es so ein Foto, wie ich als Kind eben auf dem Backtisch liege, das Baby noch, und der Vater arbeitet und macht Brote daneben und ich bin eben sozusagen das lebendige Brot, das da auf dem Tisch herumliegt. Und ja, die und den Vater mit unterhält mit seinem Krakele und Geschrei.
Der letzte Umzug, der ging dann von der Stadt aufs Land. Und das war ein guter Umzug in Ihrer Erinnerung.
Der war zunächst sehr schwierig, weil wir irgendwie dieses Urbane und Städtische doch sehr vermisst haben. Zum Beispiel Straßenbahn und so bin ich dann viel gefahren und gerne auch gefahren und so. Plötzlich ging das alles gar nicht mehr. Aber es hat einen großen Sprung in den schulischen Leistungen gemacht, weil die irgendwie am Land irgendwie später in ihren Schulplänen waren und ich eine Menge Vorsprung hatte aus der Stadt heraus. Und ich war in Düsseldorf noch nicht so toller Schüler. In fünften Klasse ist der Realschule und als ich dann in Hückeswagen in die Realschule ging, bin ich so ins obere Drittel der Klasse gehuscht und da auch geblieben bis zu meinem Abi.
Am Ende des Abiturs wollten Sie Bibliothekar werden. Das hat nicht ganz geklappt und das erzählen wir gleich. Pfarrer Markus Höhn heute zu Gast in der Sendung Menschen. Markus Höhn, der Liebe zu den Büchern wegen, haben Sie sich ein Studium zum Bibliothekar ausgesucht. Dazu wollten Sie nach Bonn. Von Hückeswagen kann man aber nicht jeden Tag nach Bonn fahren, deswegen haben Sie ein Zimmer gesucht. Das war aber schwer zu finden. Dann sagte jemand, versuch es doch mal im Albertinum, das ist das Priesterseminar. War das eine schlaue Idee?
War eine sehr schlaue Idee. Im Albertinum gab es damals das, was man den Laienflügel nannte, also ein Teil des riesigen Hauses. Theologenkonvent ist das ja. Ein Teil dieses riesigen Hauses wurde schon damals, wo noch relativ viele den Priesterberuf anstrebten und da drin wohnten, wurde schon damals eben fremdvermietet. Und da hatte man mir gesagt, frag da mal, wenn du eine gute katholische Vergangenheit hast und engagiert was in der Jugendarbeit oder so, kann es gut sein, dass er da einen Platz kriegst. Der Direktor Vogt hat das irgendwie nicht, oder ich habe es nicht richtig gesagt, er hat es irgendwie nicht so mitbekommen. Auf jeden Fall behandelte er mich wie einen, der auf den letzten Drücker, es war schon kurz vor Semesterbeginn, dann doch irgendwie noch ins Theologiestudium reinrutschen will. Und wir sind so ins Gespräch gekommen und dann ist irgendwie meine bisherige Planung, es war das Priestersein nie ausgeschlossen. Das war, natürlich haben das viele Leute schon gedacht, weil ich so engagiert war in der Gemeinde. Aber ich hatte es irgendwie von mir gewiesen und plötzlich hatte das durch diese direkte Ansprache des Direktors, kriegte das nochmal Platz in meinem Hirn und meinem Herzen und hat sich dann auch durchgesetzt in dem Sinne, ach, jetzt versuche ich das mal. Ich bin sowieso so einer, der gerne sagt, jetzt versuche ich das mal, gucken.
Wann wurde das denn so eine Option?
Ganz langsam, Stück für Stück. Also eine erste wichtige Option war, dass ich wirklich Freude an dem Studium hatte und ein hohes Interesse, dass ich merkte, das interessiert mich. Ich hatte ein Abi ohne Religion gemacht, weil der Religionslehrer auf unserem Gymnasium so schrecklich war, dass ich das nicht ertragen habe. Habe dann natürlich viel Religiöses zu Hause und in der Gemeinde gehabt, aber nicht wissenschaftlich und nicht in den letzten drei Jahren der Schullaufbahn. Und dann begegnete ich jetzt fundiertem wissenschaftlichem religiösen Nachdenken und Forschen. Und das hat mir von vornherein Spaß gemacht. Und es ist bis heute so, dass mich das interessiert, dass ich gerne theologische Bücher lese. Jetzt nicht alles, aber vieles. Und das Nachdenken über den Glauben und sowas Grundphilosophisches übers Leben mir einfach Freude macht. Und das war ein Punkt, der mich da sehr angesprochen hat.
Zu jeder Priesterausbildung, also Sie haben es probiert und sind dann dabei geblieben, muss man ja erstmal sagen. Und zu jeder Priesterausbildung gehören relativ früh die sogenannten Freisemester. Sie haben die in Würzburg verbracht und Sie sind in eine Krise gestürzt, die auch physisch wurde. Sie konnten nicht mehr essen. Sie haben eine Magersucht oder was Magersucht-ähnliches entwickelt. Warum? Was ist passiert?
Das war, glaube ich, einfach ein Punkt der Ablösung von dem bisherigen, also sozusagen zu gucken, sich neu zu definieren, also auch körperlich neu zu definieren und das bisherige auch ein Stück nach hinten zu schieben und zu sagen, okay, wie ist es jetzt? War sicher auch ein Stück Unsicherheit, wie soll der Weg weitergehen? Also wie will ich mein Leben sortieren, was will ich? Vielleicht kam da noch wieder zurück diese Unentschiedenheit vom Anfang. Mhm. Und wo ich sehr dankbar für bin, dass die Verantwortlichen im Bistum da locker mit umgegangen sind und mir Gelegenheit gegeben haben, mich von selber zu fangen.
Ist das, also im Fragebogen hab ich Sie danach schon gefragt und Sie haben gesagt, naja, ich habe aufgehört zu essen, damit nicht alles so weiterging. Weil Essen hat bedeutet, alles geht so weiter und das ging nicht. Sie mussten sich irgendwie neu sich selber und ihrem Leben gegenüber positionieren.
Ja, ich habe ja auch nicht aufgehört zu essen, sondern einfach weniger gegessen.
Ja, aber sonst haben sie ja keine, man entwickelt
genau,
ja keine Magersucht.
Ja, so, und das war jetzt auch keine ganz ausgeprägte Magersucht, wie man die jetzt klinisch feststellt, dass ich da irgendwie eingeliefert worden wäre mit Ohnmachtsanfällen.
39
aber sagen wir mal, war schon eine deutliche Gewichtsreduzierung, wo auch dann Leute dabei erstaunt waren und so. Ich kann es im Nachhinein nicht real erklären. Also es ist, denke ich, ein Bündel von Gründen. Ja, ein paar habe ich genannt. So ganz abschließend erklären kann ich das nicht.
Ist es denn so, also Sie haben gesagt, es war so gut, dass die Menschen, die Sie damals ausgebildet haben, Sie haben sich von selber fangen lassen. Also wenn man da heute drauf gucken würde, könnte es ja schon passieren, dass man das als Krise, als körperliche Krise wahrnimmt und auch entsprechend behandelt und vielleicht nicht gerade pathologisiert, aber schon sagt, oh, das ist ganz brenzlig, was da passiert. Aber Ihre Ausbilder haben das als eine normale Krise in Anführungsstrichen genommen.
Hätte man behandeln können, keine Frage. Haben die nicht. Wohlgetan hat mir, dass ich in einen normalen Kontext wiedergekommen bin und dadurch so die, was man heute Selbstheilungskräfte nennen würde, einfach aktiviert worden sind. Und ich auch erinnert wurde, der normale Kontext war Gemeinde. Ich durfte dann so ein Jahr in der Gemeinde machen, wo ich zwar auch noch studiert habe, ein, zwei Tage die Woche, aber sonst Gemeindeleben mitgemacht habe. Der Pfarrer, wo das war, hieß Freund und der war dann letztlich auch so etwas, ist er geworden, der einfach ein freundschaftlicher Helfer und dadurch bin ich wieder in den Kontext reingekommen, der mich eigentlich ja zum Priesterberuf auch hingeführt hat. Und das war ein heilsamer Kontext.
Sie sind dann geheilt, Sie haben sich weihen lassen, Sie haben als Kaplan an verschiedenen Orten gearbeitet und Sie haben eigentlich, wir können die jetzt nicht alle Stationen angucken und alle Mentoren angucken, aber das Gemeinsame scheint mir ist, dass Sie an den Orten, an denen Sie gewirkt haben, Mentoren hatten und sich mit denen eng verbinden konnten und eben auch Vorbilder hatten.
Nicht an allen, aber an manchen. Und der Entscheidende, den haben Sie ja vorhin schon genannt, das war in meinem Diakonat, der Ewald Frohsheim. Das war ein Mensch, der mir eben sehr viel mitgegeben hat vom Feuer der Theologie her. Also das war wirklich ein ganz hoch engagierter, leidenschaftlicher Theologe. Das war ein Mensch, der Gottesdienste sehr intensiv gestaltet. Das hat mir gut gefallen und das habe ich übernommen. Das war ein Mensch, der mir die freie Rede beigebracht hat und der mich ja auch theologisch im theologischen Denken in vielfältiger Weise geprägt hat.
Was ist das theologische Feuer?
die Leidenschaft, dass man Dinge, die einem wichtig sind, auch wirklich mit Herz rüberbringt und gerade da und da merkt, dass Leute davon angesteckt werden, was die Pfingstergeschichte mit Heiligem Geist bezeichnet. Also dass gerade indem ich das leidenschaftlich sage und mich davon ergreifen lasse, ich dann auch andere Leute ergreifen kann, begeistern kann.
Das haben Sie beide, Sie haben sich begeistern lassen und Sie haben begeistert und haben auch viele Felder, für die Sie sich begeistern können. Eines ist das Heilige Land. Da reisen Sie gerne und oft hin und sind da auch einmal länger gewesen. Davon erzählen wir in der zweiten Stunde und vorher hören wir zur vollen Stunde ein Wort, das Sie für uns ausgesucht haben.
Ja, gerne. Bitte von Hilde Domin. Wir werden eingetaucht und mit dem Wasser der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blüte sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Löwengrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden.
Ein Gedicht von Hilde Domin. Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Markus Höhn, der uns Hilde Domin mitgebracht hat. Bitte, das ist eins von den bekannteren Gedichten von Hilde Domin und vielleicht kennt es, hat es die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer auch gerne nochmal wieder gehört. Warum haben Sie uns diesen Text mitgebracht, dieses Gedicht?
Hat in meinem Leben eine ganz wichtige Rolle gespielt, wie viele Texte von Hilde Domin. Das Buch, aus dem ich vorgelesen habe, hat sie selbst signiert in einer sehr schwierigen Phase, wo zwei Freunde von mir, als ich Stadtjugendseelsorger in Bonn war, Anfang der 90er Jahre, gestorben sind. Wohnt in unserer Gemeinde ein Mensch, mit dem ich sehr gut verbunden war, der gute Kontakte in die Politik und auch eben in die Literatur hatte und der Hilde Domin persönlich kannte. Und dann habe ich das auch öfters in Predigten verarbeitet, wie auch immer, hat er das erfahren und hat dann vermittelt, dass ich die mal besuchen durfte. Und das war eine sehr, sehr beeindruckende Begegnung mit dieser Frau. Den ganzen Abend bin ich bei ihr gewesen, sie hat für uns gekocht. Ja, dadurch haben die Gedichte natürlich nochmal einen persönlicheren Touch für mich gekriegt. Sie haben mir vorher schon viel Hilfe gegeben, weil Hilde Domin sehr biblisch schreibt. Das sind also eigentlich biblische Worte, feuriger Ofen und Löwengrube und so. Das sind alles eben biblische Bilder, die mich ansprechen, weil ich sie kenne, weil ich da drin sowieso lebe, von meinem eigenen Wesen her. Und sie hat eine Magie in ihren Worten, die sie zusammenbringt und etwas sehr Heilsames, also immer versehrter und immer heiler zu uns selbst entlassen werden. Das, glaube ich, ist die Wirkung von Hilde Domin-Gedichten oder kann es sein?
Domradio, die Sendung Menschen heute. Zu Gast Markus Höhn. Markus Höhn, die Wüste, das ist ein Ort, der viele Menschen anzieht. Auch Sie haben da besondere Erfahrungen gemacht. Die Wüste, in der Sie besondere Erfahrungen gemacht haben, liegt im Heiligen Land. Und bevor wir über die Wüste sprechen, würde ich gerne über Ihre erste Reise 1994 ins Heilige Land sprechen. Warum wollten Sie dahin?
Das war ein Entschluss unseres Weihejahrgangs, des Semesters, dass wir zum 10. Weihetag gemeinsam eine Israelreise machen sollten. Da war ich noch gar nicht so furchtbar überzeugt, dass das jetzt das Nonplusultra sei und so. Aber wir waren sehr, sehr eng verbunden in unserem Weihejahrgang und sind es bis heute. Und von daher war es für mich total selbstverständlich, da mitzufahren. Wir haben dann eine sehr lange Zeit gewählt, 3 oder sogar 4 Wochen. Das war wirklich eine Zeit für eine intensive Begegnung mit diesem Land. Wir hatten eine ausgezeichnete Leiterin, Veronika Kubina, die Tochter von Heinrich Schlier, sehr neutestamentlich geprägt. Die hat uns dieses Land wirklich aufgeschlossen. Da ist wieder so ein Mentor oder eine Mentorin. Und da habe ich das wirklich lieben gelernt. Wir hatten eine wunderschöne Unterkunft, einen Großteil der Zeit am See Genezareth. Ich bin ein sehr begeisterter Schwimmer, schon ja, seit ich in Hückes war, in der Talsperre, meine Jugend verbracht habe. Und bin wirklich im See Genezareth morgens noch vor dem Frühstück drin gewesen und abends der Letzte. Und habe eben auch diesen Aspekt sehr genossen und tue das noch heute. Also ich freue mich sehr auf den See, wenn es nach Israel geht.
Also Sie waren nämlich zwar nicht überzeugt, da sie hingeflogen sind, aber als sie zurückkamen, wollten sie wieder dahin und dann wollten sie auch eine längere Zeit dahin. 2011 hat das geklappt. Mittlerweile haben sie sogar eine Lizenz, also sie können Reisegruppen leiten. Der Staat Israel gibt ihnen eine Lizenz dafür. Was ist das? Was ist das, was macht, dass sie lange da sein wollten, dass sie wieder dahin wollen, dass sie anderen Menschen das Land zeigen wollen?
Das ist, dieses Land bekommt man nicht so auf einen Ellen. Also es ist ein super vielfältiges Land und ich genieße das, den Menschen also als Reiseleiter aufzuschließen, wie vielfältig Menschen dort leben, wie vielfältig auch die Probleme sind, wie vielfältig das religiöse Leben in diesem Land ist und wie vielfältig das rein klimatisch oder biologisch auf so engem Raum ist. Also dort leben auf sehr engem Raum, es ist so groß wie Hessen, so unterschiedliche Menschen in so unterschiedlichen Lebens- und sozialen Kontexten, in so unterschiedlichen politischen Kontexten, dass das im Grunde wie in einem Brennglas ist. Man braucht da auch Orte des Zurückgezogenseins und der Ruhe, damit man das überhaupt erträgt, weil das, finde ich, eine hochkomplexe Umgebung ist, eine hochkomplexe Gesellschaft. Und es ist von mir gesehen sehr, sehr spannend, Menschen das ein bisschen nahe zu bringen, schmecken zu lassen. Und ich finde, das ist auch gerade zum Beispiel in Bezug auf politische Situationen und die Situation der Gewalt dort und ist es der Situation, als Jesus lebte, nicht sehr unähnlich. Also diese Hochspannung, die oft herrscht, dieses Angespanntsein, diese Erfahrung, auf tägliche Erfahrung von Gewalt, die Menschen machen, die entspricht genau der Situation, die uns auch im Neuen Testament begegnet. Ich habe von dort vieles erst wirklich in seiner Tiefe verstanden, was im Neuen Testament uns überliefert ist.
Ein Land, in dem man sich auch zurückziehen muss, haben Sie gesagt, das haben Sie auch getan. Sie sind in die Wüste gegangen. In welche? Und im Fragebogen haben Sie gesagt, man merkt, wie wichtig Wasser ist, aber Sie haben bestimmt noch andere Sachen gemerkt.
Man hört die Stille. Also wenn dann mal bei so einer Wüstenwanderung, das ist sehr anstrengend, sehr einfordernd für den Körper, auch für den Geist, dann ist es oft wirklich still. Also dann sagt mal keiner was, was für eine Reisegruppe auch nicht so gewöhnlich ist. Das Quasseln hört ganz auf und du hörst das Klackern der Steine unter deinen Füßen und du kannst die Stille fast anpacken. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr beeindruckend. In der Wüste ist unglaublich schön der Nachthimmel. Also ich war da 2 Nächte in der Wüste und in der ersten konnte ich gar nicht schlafen. Ich musste dann auf Toilette und dann bin ich ein bisschen eingeschlafen, musste ich auf Toilette. Und dann bin ich raus und sah diesen Himmel und dann war ich so aufgedreht von diesem unglaublichen Sternenhimmel, dass ich dann gar nicht mehr in das Zelt zurückgegangen bin, sondern mich da einfach hingelegt habe und in die Sterne geguckt habe und gedacht habe, ja, unter diesem Sternenhimmel glaubt man Gott auch, dass er dich in ein Land führt und das noch niemand weiß und wo Milch und Honig fließt. Also da, das ist sehr transzendent, sehr jenseitig, die Erfahrung, die man da so macht.
In welcher Wüste waren Sie denn?
Das war die Rum in Jordanien. Und ich bin dann mit Reisegruppen oft gewandert durch die Wüste Judäa von Jerusalem nach Jericho, wo auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter ja situiert ist. Das ist so eine Tageswanderung, wo man Wüste schon erfährt, aber abends wieder in einem normalen Bus sein kann für Reisegruppen ist das angenehm und gut. Und dann habe ich die Wüste rund ums Tote Meer noch in verschiedenen Touren erfahren und eben auch sehr schätzen gelernt. So ein Gottesdienst in der Wüste, das ist eine Erinnerung, die man so hält, wie ich einen Gottesdienst am Zaun des Konzentrationslagers Auschwitz in Erinnerung behalte. Es gibt so ein paar Messen im Leben, die sind eingebrannt in die Seele und diese Messe in der Wüste gehört dazu.
In der Wüste werden die Dinge wesentlich, wenn jemand stirbt, auch. Einmal hat sich ein Mensch an sie gewandt, der sich am nächsten Tag umgebracht hat. Das war schwer für sie, damit umzugehen. Das erzählen wir gleich. Markus Hühn, der Westfale mit dem asiatisch klingenden Mann. Priester und Pfarrwirkein Bonn heute zu Gast in der Sendung Menschen. Ich habe eben gesagt, es hat einen Abend gegeben, den haben Sie mit einem jungen Erwachsenen verbracht und Sie waren unterwegs, so wie man zusammen unterwegs ist, was trinkt, was isst, sich unterhält. Und am nächsten Morgen hat er sich umgebracht. Das hat Sie in eine Krise gestürzt. Was ist passiert?
Ja, da bricht in einem selbst eine Welt zusammen, weil man natürlich als erstes die Frage stellt, hättest du das verhindern können? Und es hat Jahre gebraucht, um zu lernen, dass Thomas war ein depressiver Mensch. Das wusste ich auch, aber man weiß das, also das weiß man im Kopf, aber dann erfährt man es plötzlich. Das hat eine innere Dynamik, dieses Depressivsein. Da kann einer von außen nur sehr begrenzt was verhindern oder nicht verhindern. Zu dieser Haltung zu finden, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keine persönliche Schuld an dieser Selbsttötung eines gut befreundeten anderen Menschen, das braucht. Und es ist natürlich auch die Auseinandersetzung, warum nimmt sich jemand das Leben, das ich sehr liebe? Und also, dass ich sehr schätze und an dem ich gerne festhalte.
Es war in diesem Fall ein Freund, aber Ihr Freund wird auch Angehörige gehabt haben und ich erlebe, dass das vor allen Dingen für Eltern, deren Kinder sich umbringen oder für Ehepartner einfach grauenhaft ist, weil einfach diese Frage nach dem eigenen Anteil, nach der eigenen Schuld nie gelöst werden kann.
Man kann sie irgendwann nur Gott geben und sagen, ich kriege das nicht gelöst. Genau, es ist nicht zu lösen. Und dann kann ich mich davon nur lösen, innerlich, indem ich es quasi Gott in die Hände gebe und sage, das ist jetzt deine Sache. Ich kann da als Mensch nichts dran rumfummeln.
Weil, ich meine, so viel psychologisches Wissen haben wir jetzt alle, dass natürlich Eltern zum Beispiel ihre Kinder prägen. Und es wird ja irgendeinen Anteil geben und gleichzeitig ist derjenige, der geht, verantwortlich, der es tut. Also diese Spannung auszuhalten. Wie haben Sie am Gang, es hätte lange, lange, lange gedauert. Wie haben Sie das denn, wie sind Sie diesen Weg denn gegangen?
Also so, ich musste lernen, dem Thomas seinen Tod zu lassen und nicht mich sozusagen reinzumischen. Er hat diesen Tod gewählt. Es gibt dieses Wort Freitod. Kann man so stehen, wie man will, aber es hat etwas so, er hat das gewählt. Sicher unter einem im Bewusstsein dieser Krankheit, dieser Depression, die er hatte. Aber da kann man sich nur vorsichtig reintasten und reinleben. Die Gedichte von Domin haben mir viel geholfen. Natürlich hat mir auch die Struktur, die mein Beruf mir gibt, sehr geholfen und die immerwährende Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Also als Priester kannst du nicht um die Frage von Leben und Tod herumgehen. Also man kann es schon, aber dann wird man sehr oberflächlich. Da wäre ich jetzt nicht der Typ für, sondern du hast jede Woche Beerdigung und musst dich dieser Frage immer und immer wieder stellen. Und psychologisch gesehen machst du quasi diese Wunde, die dieser Freitod geschlagen hat, machst du die jede Woche wieder offen. Das ist hart, aber dadurch kommt man, also nur so kommt man zu einer versöhnten Haltung damit. Das ist dann eine schwierige Zeit gewesen. Aber da hat mir mein Glaube oder hat sich mein Glaube an Auferstehung, an den Kern dessen, was wir Christen weitersagen, glaube ich, nochmal verfestigt und oder überhaupt hat er klare Konturen gekriegt.
Inwiefern denn verfestigt?
ich musste da viel intensiver drüber nachdenken. Was ist der Tod in unserem Leben? Wofür ist der gut? Was ist die Trauer? Wie prägt die Menschen? Ich kann Trauernde gerade jetzt in Extremsituationen diese Woche beerdige ich einen 14-jährigen Jungen, und kann dann Eltern, die ich besuche, wirklich annähernd zumindest ein bisschen besser nachempfinden, verstehen, wie denen zumute ist, weil ich dieses furchtbare Loch, das sich auftut, wenn so eine Nachricht ins Leben platscht, irgendwie selber noch nachempfinden kann. Ich mich oft an diesen Moment erinnere, wo wiederum ein anderer Freund kam und mir das eben gesagt hat und sich einfach, ja, dann tut sich der Boden unter deinen Füßen auf und du weißt nicht mehr, was passiert. Und diese Situation machen andere Menschen ja auch mit, die ich jetzt begleite. Das ist schon hilfreich. Ich habe jetzt keinen Reim auf den Tod, dass ich sagen könnte, so und so ist das. Aber ich kann da versöhnt damit umgehen, dass er zu unserem Leben gehört. Ich habe das beim Sterben und beim Beerdigen meines Vaters gemerkt, dass ich da weitergekommen bin mit meiner eigenen Haltung und das in einer größeren inneren Freiheit tun konnte.
Es gibt ein anderes Gedicht von Hilde Domin, das heißt Unterricht, und es geht um die Lektion, die jeder, der geht, uns gibt. Und genau. Jeder kann es nur einmal machen. Und wir sind diejenigen, die es entweder lernen, die zuhören oder lernen oder es nicht tun, wenn jemand geht. Und jeder geht auf seine Weise.
Und da ist man als Priester nah dran. Und ich finde, das ist eine der größten Vorteile, ist jetzt ein blödes Wort, eine große Gnade meines Berufs. Ich finde, das Wort passt dann schon eher, eine Gnade meines Berufs, dass ich immer wieder auf den Tod gestoßen werde und immer wieder in Kontakt bin mit Menschen, die entweder im Sterben sind oder dem Tod irgendwie ins Angesicht sehen müssen oder mit Menschen, die gerade den Verlust eines anderen betrauern. Das ist die grundlegende Frage, um die es immer und immer und immer geht. Und wie oft drücken wir uns darum herum? Und ich werde durch meinen Beruf sanft und gnadenvoll gezwungen, mich da immer wieder mit auseinanderzusetzen. Das tut meinem eigenen Leben sehr gut. Ich hoffe irgendwann auch mal meinem eigenen Sterben.
Markus Höhing, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Wenn es einen roten Faden gibt, also jedenfalls, es gibt natürlich viele rote Fäden, also wenn ich die Bücher nehme zum Beispiel, aber einer, der so ein bisschen roter geleuchtet hat als die anderen, das ist die Jugendarbeit, weil irgendwie habe ich bei Ihnen immer Jugendseelsorge gefunden. Also das damals, stimmt. Als es um Peru ging, sind Sie Stadtjugendseelsorger in Bonn geworden, eine sehr attraktive Stelle. Jemand wie Wilfried Pilz hat Sie sehr geprägt, viel Jugendarbeit gemacht. Sie haben das Jugendzentrum Brix aufgebaut, Sie haben eine Jugendkirche gemacht. Sie machen heute unter den Dingen, die Sie als Pfarrvikar machen, steht auch Jugendseelsorge. Das ist ja ein bisschen erstaunlich. Man sagt ja eigentlich so ab 40 wird man zum Berufsjugendlichen, wenn man dann immer noch Jugendarbeit macht.
Das habe ich auch gedacht und habe dann tatsächlich von mir aus, genau wegen dieses 40 Jahre Altwerdens, den Stadtjugendseelsorger von Bonn abgebrochen. Und das war der Punkt für mich, dass ich gesagt habe, nee, mit einer Feder vor, da kannst du einfach nicht mehr Jugendseelsorge machen. Dann habe ich tatsächlich in Burscheid, wo ich dann Pfarrer wurde, für 2-3 Jahre mich von der Jugendarbeit versucht fernzuhalten, und dass der damals noch Gemeindereferent oder Pastoralreferentin in Anstellung, Assistenzia, übergeben. Und ich merkte, dass mir was ganz Wesentliches fehlte und dass der Draht einfach nicht weg ist, den ich zu Jugendlichen irgendwie relativ zügig aufbauen kann, und bin dann mit aller Einverständnis in die Jugendarbeit zurückgegangen innerhalb der Pfarrei. Und dann war das als Pfarrer war eben mein größtes Hobby, mich auch um die Jugendseelsorger in der Gemeinde zu kümmern. Das ist ja oft nicht gekoppelt, aber das war sehr gut und hat mir Riesenfreude gemacht.
Ist das, weil es so wenig Kapläne gibt?
Ja, ich bin jetzt auch mit einem Projekt an der Bonner Uni und mit der Jugendagentur in Bonn dabei, jungen Theologen, die Theologie studieren in Bonn, denen dieses Feld offen zu machen und zu vermitteln durch eine Praxiszeit, die wir anbieten, eine begleitete Praxiszeit, das ist ein attraktives Feld und man muss da nicht Angst vor haben. Ich habe sehr häufig den Eindruck, dass Menschen die in der Pastoral arbeiten, in diesem Bereich Ängste entwickeln, weil Jugendliche sehr direkt und manchmal auch sehr kaltschnäuzig sein können, die auch direkt wiedergeben, was sie nicht gut finden, sich anfragen und dass davor viele Menschen auch Angst haben.
Ja, das sind ja Studenten, von denen Sie erzählen, die sind ja 5 Jahre älter. Sind die Studenten anders sozialisiert oder warum haben die Angst? Oder entwickeln die Ängste?
Die Sozialisierung von Menschen, die heute Theologie studieren und denen, als ich das getan habe, ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Also mein Weihekurs oder der Weihekurs, in dem ich geweiht worden bin, das waren alles Menschen, die intensive Jugendarbeitserfahrungen gemacht haben, die selber, Freizeiten geleitet haben, mit Jugendlichen intensivst in Kontakt war. Das ist heute nicht die Regel.
Denen musste man ja auch kein Feld erschließen.
Denen musste man es absolut nicht erschließen. Heute muss man es echt erschließen. Und also es ist auch schön, aber ist oft auch erschreckend, dass die wirklich kaum eine Ahnung haben, was jetzt hinter Jugendseelsorge steckt. Umso schöner ist es zu sagen, ja, hier guck mal, das und das geht, das ist möglich, mach mal eine Erfahrung da drin, lass dich mal darauf ein, das kann dir gut tun.
Und was passiert dann? Also begleiten Sie die Studenten auch, wenn sie solche Erfahrungen zulassen?
Ja, eigentlich, wenn man sich in dieses Feld reintraut, kommt relativ schnell viel zurück. Die Jugendseelsorge ist direkt, ich habe es ja eben schon so angedeutet, und es ist auch direkt, wenn man ehrlich ist, kriegt man auch direkt zurückgemeldet, ja, ist in Ordnung. Aber man kriegt auch seine eigenen Schwierigkeiten oder Schwächen und Schwachpunkte sehr klar vor Augen geführt. Das habe ich auch immer wieder erlebt, also so, wo mir das echt peinlich war oder schwierig und wo ich dachte, jetzt lässt es aber auch. Und immer wieder kommen dann auch Punkte, wo man spürt, ja, dieser direkte Kontakt tut einem gut. Diese direkten Fragen, dieses nicht durch ganz viel Lebenserfahrung gefilterte.
Welche Jugendlichen lassen sich denn überhaupt noch auf Jugendarbeit ein?
In den Gemeinden, in der verfassten Jugendarbeit, also vor allem was Messdiener Seelsorge betrifft, sind es vorwiegend Menschen, die durch ihre Familien katholisch geprägt und sozialisiert sind. Aber diese Frage nach Gott taucht in ganz vielen Jugendlichen auf. Ich gehe viel in die Schulen, in die weiterführenden Schulen, was nochmal so ein eigenes Feld des sich Aussetzens ist, und erfahre da, dass eigentlich die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach was machst du mit dem Tod und diese grundlegenden, auch religiösen Fragen, dass es nicht weg ist. Also dass Jugendliche sich sehr wohl darum kümmern, aber dass die keinen Bezug zur Kirche haben, weil schon die Eltern, inzwischen schon die Großeltern, den nicht hatten. Und totale, entweder Schwellenängste, so, da gehe ich nicht hin, das will ich nicht. Oder aber, dass denen das überhaupt nicht bewusst ist, dass Kirche da irgendwie eventuell auch Antworten oder Möglichkeiten, Erfahrungen zu machen, präsentieren könnte. Und dann ist es sehr wohltuend zu merken, dass Jugendliche sich auf so eine Fragen einlassen.
Markus Höing, wir haben über viele Sachen gesprochen, aber manche Sachen haben wir gerade mal geschnitten und die verdienen, dass sie genauer angeschaut werden. Zum Beispiel die Bibel. Sie sagen, wenn Sie predigen, dann ist mein Thema das, was in der Bibel steht. Sie sagen, die Bibel ist das Buch und es ist Poesie und ich liebe es, darin zu lesen. Was ist die Bibel für Sie?
Ja, vielleicht das, was man Lebenselixier nennt. Also wenn ich das nicht mehr hätte, dann würde mir das etwas Entscheidendes, sozusagen das Motoröl für meinen Lebensmotor fehlen.
Das Lebenselixier, ja, wie lebt man denn mit der Bibel so, dass es das Lebenselixier ist?
Also ich habe die große Freude, täglich oder zumindest jeden zweiten Tag Bibel anderen Menschen vorlesen zu dürfen. Also in dem Sinne auch verkünden oder weitersagen. Ich habe die noch größere Freude, mindestens wöchentlich, oft aber ja auch noch viel, viel häufiger, Menschen dieses Buch aufschließen zu können. Und dadurch lebt man ganz intensiv damit. Also die Bibel ist quasi Teil meines Alltags, aber auch Teil meines Ich, weil ich auch ganz oft so eine Gedanken denke, die quasi biblisch vorgeformt sind und wo ich dann hinterher denke, ja genau, so. Oder mir Worte in den Sinn kommen, die in der Bibel irgendwie verwendet werden und ich dann das wiederfinde, mich selbst darin wiederfinde.
Ist das wie so eine Brille, die Sie anziehen und durch die Sie auf die Welt und Ihr Leben schauen?
Ja, wobei mir das Wort Brille zu äußerlich wäre. Es ist mehr so ein innerer Fokus, der aus dem Inneren herauskommt. Und hat was damit zu tun, dass Gott eine wichtige Rolle im Leben spielt und dass die Bibel hilft, ihm diese Rolle zu geben.
Eine Definition von Bibel ist oft, Bibel sind die Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, dass sie die aufgeschrieben haben. Was sind denn Ihre Erfahrungen mit Gott?
Dass Gott fremd bleibt, also je älter ich werde, desto eher ist das eine wichtige Erfahrung, dass wir ihn nicht zu handen haben, nicht so, auch mit unseren Worten, auch mit Predigtworten nicht so packen können, wie wir uns das manchmal wünschen, dass Gott das bleibt, was ein Geheimnis ist und dass Gott uns trotzdem innerlich ist. Also eine wichtige Erfahrung ist, dass er in meinem Innern lebendig ist, sicher auch in der Gemeinschaft, keine Frage und so. Aber dass ich ihn quasi mit mir trage und dadurch auch eine innere Sicherheit kriege, er ist ja irgendwie da. Und dieser innere Funke des Heiligen Geistes, das ist mir wichtig, dass ich das habe und dass ich es zum Beispiel in der Firmenvorbereitung, ist das wesentliche Motiv für mich, zu vermitteln den Jugendlichen, Gottes Geist ist ja in dir.
Wie merken Sie das denn, dass Gottes Geist in Ihnen ist?
Das gibt Kraft, Motivation, Durchhaltevermögen.
Also zum Beispiel in einer, nehmen wir mal eine schwierige Sitzung oder eine schwierige Stunde in der Schule und dann an der Stelle, wo Sie in sich den Punkt finden, dass Sie gut weitermachen können, das wäre dann der göttliche Funke?
Ja. Nicht immer, aber doch, das ist so ein Funke, wenn ich weitermachen kann, wenn ich nicht aufgeben muss, wenn ich eine Hoffnung habe über die Situation hinaus, vielleicht kann man das so sagen, was ja auch im Tod oder in der Trauerbegleitung ein wichtiger Punkt ist. Ich habe in mir eine Hoffnung, die geht über die jeweilige Situation nochmal hinaus,
Was für eine Hoffnung haben Sie denn da?
dass Gott es am Ende gut macht.
Dass Gott es am Ende macht, wenn wir tot sind.
Auch am Ende von Entwicklungen, die noch auf dieser Erde stattfinden, dass es an uns zugutekommen kann, selbst wenn wir davon verletzt werden oder wenn wir äußerlich gesehen darunter leiden, kann ich es trotzdem, wir hatten eben über den
Immer
Tod,
versehrter und immer heiler.
genau, das trifft es wirklich. Also das ist schon ein Lebensgedicht, immer versehrter, immer heiler,
Haben Sie
mir
da ein
selbst.
Beispiel für, wo Sie immer versehrter werden und dadurch, dass Sie immer vom Leben immer verletzter werden, an der Stelle immer heiler?
Habe ich eben schon so angedeutet, also die ewige Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich muss mich immer damit auseinandersetzen, dass ich auch irgendwie bald sterbe, nicht bald, aber irgendwann sterbe.
Ja, vielleicht auch bald, man weiß
Auch
es ja
vielleicht auch
nicht.
bald, genau. Ich habe im letzten Jahr unter dem Eindruck eines Todes eines guten Freundes, war von klein, hier Seelsorger an der Uniklinik, mein Testament gemacht, eine Stiftung gegründet, wie ich das wollte, habe Vorsorgevollmacht und diese ganzen Dinge gemacht. Das ist ja etwas, was einem nicht Spaß macht in dem Sinne, aber wo ich spüre, ja, da bin ich sensibel, verletzt in dem Sinne von sensibel, da bin ich offen für, das dann auch anzupacken und nicht zu sagen, ach komm, du bist jetzt 58, komm, das stell dich nicht so an. Und das kannst du später nochmal machen. Nee, denke ich mir, ich erlebe viel zu häufig, dass ich Menschen, die noch jünger sind, beerdige oder dass ich höre, ja, wir wollten das und das noch machen, aber dann haben wir es nicht mehr geschafft und der ist darüber verstorben oder so. Ich mache jetzt nächstes Jahr eine Indienreise, weil wir in unserer Praxisbegleitung darüber gesprochen haben, was wollen wir, was ist uns wichtig noch zu tun, bevor wir sterben? Und dann habe ich mir auf dem Rückweg im Auto gedacht, das packst du jetzt an und machst das jetzt und nicht, wenn du 65 oder 70 bist, sondern das kann so schnell zu Ende sein. Ich sehe es ja. Und damit lebe ich. Und da bin ich sicher auch verletzt, aber auch heile in dem Sinne. Ich hoffe, dass ich in dem Bewusstsein sterben kann, dass ich in Gottes Ewigkeit reingehe und dass
Aber wo
das, ja.
kommt dieses Bewusstsein her? Also das mit dem immer versehrter, also wenn Sie durch Ihren Beruf und durch Ihre Haltung zum Tod sich immer neu versehren, also an dieser Stelle immer neu versehrt werden, weil es
Aufreiben,
nämlich
ja.
immer neu die Konfrontation ist. Es ist wirklich wahr. Alle, die Sie als Gast, ich als Moderatorin, jeder, der uns zuhört, jede, die uns zuhört, wir werden alle sterben. Von 100 Menschen sterben 100, jeder. Also es ist wirklich wahr und umso mehr man sich daran versehrt und dieses das alles zulässt, was das bedeutet, dass wir wirklich sterben, umso heiler werden sie, sagen sie. So verstehe ich sie.
Kann ich werden. Ich finde, das ist schon eine Entscheidung. Religiös zu sein ist ja kein Zwang. Ich muss nicht als religiöser Mensch mein Leben leben. Es ist eine vernünftige Option zu sagen, am Ende kommt nichts. Es kann man mit leben. Ich finde es aber eine sehr viel tröstlichere und für mich hilfreichere und für meine Lebensgestaltung viel ergiebigere Position zu sagen, dieses Leben mündet in Gottes Leben hinein.
Und das Heilerwerden knüpfen Sie an das, an die religiöse?
An die religiöse Hoffnung. Das macht mich auch hier heil, weil es mir sozusagen ein Ziel gibt und das einordnet, was hier ist und das nicht endgültig macht, sondern dann kann ich sagen, gut, das war jetzt eine miese Erfahrung, aber ich kann sie auch dann irgendwann ad acta legen und sagen und einordnen in ein Leben, das letztlich hineinmündet in Gottes Leben, Gottes Liebe, Gottes Ewigkeit, keine Ahnung.
Markus Höhling, ich danke Ihnen sehr, dass Sie so viel Zeit für uns hatten. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute Zeit in Indien. Vielleicht schreiben Sie uns eine Postkarte. Ich finde dann
Herzlichen
einen
Dank.
Weg, das hier zu veröffentlichen. Was Indien, ja, wenn was so wichtig ist und wenn man es wichtig nimmt und es macht, da wird doch irgendwas Wichtiges dabei rauskommen. Davon bin ich überzeugt, ohne eigentlich. Also, vielen Dank und alles Gute und wie gesagt, vielleicht eine Postkarte aus Indien. Ich danke allen, die zugehört haben und 2 Stunden ihrer Lebenszeit, das finde ich immer viel. Eine 2-Stunden-Sendung sind 2 Stunden von dem Leben von uns allen, besonders von Ihnen, die uns zuhören. Danke, dass Sie das getan haben und ich hoffe, es war etwas dabei, was Sie entweder inspiriert oder mit Ihrem eigenen Verseher immer versehrter und immer heiler werden in Verbindung bringt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.